Hallo bei The Curious Radio, dem Podcast zu The Curious Magazine. Wir sind hier, um mit euch jeden Freitag in ein neues Rabbit Hole zu fallen. Von pilzzüchtenden Termiten über private Briefmarkensammlungen bis zu alten Papyri. Von Gesprächen auf Deutsch und auf Englisch bis zu Audio-Essays und persönlichen Erzählungen. Abonniert doch einfach diesen Podcast und lasst euch jeden Freitag überraschen. Mein Name ist Iris und ich bin eine der beiden HerausgeberInnen des Curious Magazines. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute tauchen wir ein in die Welt der Audiobriefe, also der Sprachnachrichten vor dem digitalen Zeitalter. Die klingen zum Beispiel so.
Lieber Karl Lange, zu deinem 70. Geburtstag wünschen wir dir alles Gute, vor allem Gesundheit und recht ein langes Leben. Dies alles wünschen wir. Der Karli,
die Hedi.
Das war nur der Beginn eines zweiminütigen Geburtstagsgrußes, der in den 1950er Jahren in einer Sprachaufnahmen-Aufnahmebox aufgenommen worden war. Also eine Box im öffentlichen Raum, ähnlich einer Telefonzelle, die sich Voisograph nannte. Die Aufnahme selbst stammt aus der österreichischen Mediathek und dort war auch über die letzten Jahre eine Forschungsstelle eingerichtet, die von Eva Capella-Hallermer geleitet worden war. Eine Forschungsstelle für analoge, auditive Briefe. Und mit dieser Stelle hat Eva auch eine Sammlung aufgebaut, die aus Kassetten, Schallplatten, Tonbändern und Wachswalzen besteht, auf denen private Nachrichten zu hören sind. Das Besondere an Sprachnachrichten ist ja, wie ich finde, dass man in Audionachrichten oft sehr viel über die Person heraushören kann. Man hört eine Stimme und hat sofort ein Bild im Kopf. So eine Sprachnachricht gibt oft einen ganz seltsamen Eindruck in eine Welt, die uns sehr nahe kommt. Noch ganz anders als bei einem Brief oder einem Foto. Und genau darüber werden wir sprechen, über die Faszination an Audiobriefen, über die Sammlung und die Frage, ob man denn so private Dinge überhaupt öffentlich machen darf und darüber, wie unterschiedlich Menschen mit dieser neuen Möglichkeit, einen Audiobrief zu aufzunehmen und versenden, im Laufe der Zeit umgegangen sind. Die Technik der Sprachnachricht ist schon über 100 Jahre alt und seit es sie gibt, nehmen sich Menschen auf und verschicken ihre Stimme.
Und vor 100 Jahren hat es schon geheißen, da kann man viel mehr mitschicken als bei einem geschriebenen Brief. Und da ist viel mehr möglich und keine Worte können das sozusagen kommunizieren, was die Stimme kann. Mhm. Das haben sie schon vor 100 Jahren beworben, genau, in den Zeitschriften und bei den Produkten, die sie da anbringen wollten.
Aber beginnen wir am Anfang. Am Anfang des Gesprächs mit Eva und am Anfang, als die Audioaufnahme überhaupt erst erfunden wurde.
Also möglich geworden ist es mit Beginn der Tonaufzeichnung und der Wachswalze. Und das war tatsächlich seit den 1880er Jahren möglich. Also da ist der Phonograph erfunden worden und zuerst war das noch mit einer Zinnfolie kompliziert, aber dann gab es die Wachswalze und das konnte man tatsächlich zu Hause aufnehmen, privat, und seine Stimme einen Brief schicken oder ein Diktat diktieren und das dann sozusagen weitergeben. Und sehr früh, 1901, habe ich eine Werbung gefunden für ein hölzernes Kästchen, wo man sozusagen diese Wachswalzen besser auch mit der Post transportieren kann. Also es ist damals natürlich noch nicht sehr oft vorgekommen, aber es kam vor und wir haben auch so ganz frühe Grüße. Also unser ältester gesprochener Brief, das sind Geburtstagswünsche aus 1901. Mhm. Also wo die Kinder ihrem Vater dann auch ein Geburtstagslied singen. Genau.
Ja. Wie eine Sprachnachricht in Wirklichkeit. Oder wie lang war das Ganze dann?
Eben diese frühen Wachswalzen waren so circa 2:40, 2:50. Das hat man ganz früh, hat man das noch selber gekurbelt. Das heißt, es hing auch ein bisschen davon ab, wie schnell oder wie langsam man gekurbelt hat, wie lange das gedauert hat. Aber das sind so ungefähr die Zeiten. Und was wollte ich noch sagen? Ja, dass die Erfindung tatsächlich damit in Zusammenhang gestanden ist. Also der Edison hatte vor allem in seinem Hinterkopf, dass man eben sich Briefe schicken kann und Diktate schreiben kann. Und also er hatte auch andere Anwendungsmöglichkeiten im Kopf. Aber dass es eigentlich dann eine Musikindustrie wird draus, an das hat er weniger gedacht. Und das ist es eigentlich dann geworden. Also mit diesen Aufnahmegeräten. Das ist das, was sich durchgesetzt hat. Und die Geräte, die sich für die Musikaufnahme oder für die Musik, fürs Abspielen von Musik, für die Unterhaltung sozusagen in den Restaurants oder dann auch in den Wohnzimmern sozusagen durchgesetzt haben, dass man dann auch die Geräte, die dann fürs Briefe schicken, verwendet. Also wenn die adaptierbar waren, dann wurde damit auch Briefe geschickt.
Also die ursprüngliche Idee von diesen Aufnahmegeräten waren, dass sich Leute Briefe schicken?
Dass die Stimme aufgenommen werden kann, ja, oder dass man Familienalben sogar herstellen kann. Also nicht das Fotoalbum, sondern ein akustisches Album. Oder dass man die Enkel, also dass man auch Menschen aufnehmen kann, die eben nicht schreiben können zum Beispiel.
Oh wow.
Mhm. Also auch für, oder eine Oma, die nicht mehr lesen kann, kann noch hören. Oder das Baby kann brabbeln, aber noch keinen Brief schreiben. Also, oder Erinnerungen, akustische Erinnerungen für die Zukunft.
Und war das teuer, das zu machen?
Ja, also zu Beginn war es schon teuer. Also so einen Phonographen konnte man sich nicht unbedingt leisten. Und es gab dann später aber auch schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Möglichkeiten, das an öffentlichen Plätzen zu machen oder in öffentliche Plätze, die das zur Verfügung gestellt haben. Später dann mit den Schallplatten, als die gekommen sind, also die man sozusagen auch schneiden konnte. Das sind nicht die klassische Shellac- oder Vinylplatte, sondern die heißen Direktschnittplatten oder Selbstschnittfolien. Mhm. Da gab es dann eigene Studios dazu und da gab es wirklich einige. Und es gab dann sogar sowas wie eine Telefonzelle, so ähnlich. Aber es war eine Aufnahmebox, wo man eine Münze reinwirft, eine Sprachnachricht spricht und dann eine kleine Platte rauskriegt mit einem Kuvert und einer Nadel. Und das konnte man dann verschicken. Also es gab sozusagen, man musste nicht die ganze Gerätschaft privat kaufen, um an dem teilzuhaben.
Aber wie haben die Leute das dann abspielen können?
Auf dem Grammophon.
Okay, also das hatten die Leute dann schon?
Das hatten sie oder sie haben es bei Freunden abgespielt.
Ja, okay.
Also das haben wir sozusagen, das geht bis zum Schluss eigentlich. Also ich meine, bei den Tonbandgeräten haben wir ganz oft, dass sie sagen, sie haben ein Tonband bekommen, aber sie konnten es nicht abhören, weil sie das Gerät nicht haben. Also diese Kompatibilität mit einem Gerät, das ist total wichtig und essentiell und kommt ganz oft vor. Und zum Beispiel bei den Kassetten, wo man dann wirklich sagen kann, das war ein sehr demokratisches Medium dann, es war ein Massenmedium, haben das zum Beispiel in Österreich halt auch türkische Gastarbeiter genutzt, um zu kommunizieren mit ihren Familien. Das war so die einzige Möglichkeit, die Stimme zu hören. Mhm. Und das war ganz wichtig, dass man da zuerst einmal kommt und einen Kassettenrekorder mitbringt und Kassetten mitbringt und erklärt, wie das funktioniert und wie das passiert. Also sozusagen das Gerät, dass man das auch hat, das Aufnahmegerät und Abspielgerät, ist ganz wichtig.
Mhm. Und das ist aber erst mit der Kassette passiert, dass man das gleichzeitig in einem Gerät aufnehmen und abspielen kann.
Na, also der Phonograph war auch schon dasselbe.
Okay.
Also man hat in einen Trichter mechanisch reingesprochen. Das war noch kein Strommikrofon, so wie wir es jetzt haben. Und aus diesem Trichter ist dann auch der Ton wieder rausgekommen. Also es hat sich sozusagen nur die Nadel, der Stichel geändert. Man musste einmal einen Stichel, der schneidet in das Wachs, nehmen und einmal sozusagen eine Abtastnadel, die das Ganze in eine andere Richtung bringt.
Ah, okay, ja. Und also du hast schon gesagt, es gibt dann so Geburtstagsgrüße, aber oder was haben die Leute dann aufgenommen? Also haben die dann auch experimentiert? Weil es muss ja total arg sein, dass du dann plötzlich ein Gerät hast, wo du deine eigene Stimme hören kannst. Das, ja. Es ist ja selbst heute seltsam manchmal, die eigene Stimme dann zu hören.
Wenn man es gar nicht gewohnt ist, dann mag man es meistens gar nicht. Irgendwann nicht kennt so man es schon, wie sie sich von außen anhört. Wir haben, es wird gesungen, es wird Musik gespielt, das gibt es viel. Also das sozusagen die Privataufnahme. In unserem Projekt geht es ja um Briefe, also wirklich um Nachrichten und Botschaften und Grüße, die dann geschickt werden oder übergeben werden. Das muss nicht immer mit der Post geschickt werden. Aber für die Privataufnahme, das ist so ein bisschen, wir haben ganz wenig Privataufnahmen auf Walze. Das sind alles Unikate, das sind halt im Privaten hergestellt, das sind die frühesten Stimmaufnahmen, die wir haben. Und wenn wir dann halt welche haben mit österreichischem Dialekt, also ich finde das sozusagen so spannend, das war für uns immer so was, was so im Grenzbereich zum akustischen Brief ist. Also das haben wir auch dann gesammelt in unserem Projekt. Und deswegen kann ich ein bisschen sagen, was sie sonst aufgenommen haben. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Testament. Also, dass ein Testament aufgenommen wird und dann wird da sozusagen geregelt. Oder die Vorstellung, die Stimme spricht dann sozusagen zu den Nachkommen, wenn man selbst schon gestorben ist. Mhm. Also sozusagen der akustische Brief, der auch in die Zukunft geht, also sozusagen die zeitliche Distanz überwindet, das ist auch ganz viel da Thema. Man ist ohnehin beim akustischen Brief so, dass es ein Gespräch ist oder ein imaginiertes Gespräch mit einer Person, die das erst zeitversetzt hören wird.
Ja.
Und da wird dann sozusagen das Gerät und das Mikrofon ein bisschen zum Substitut der Person, mit der man sprechen möchte.
Mhm. Und ist es, hast du eher das Gefühl, dass die Leute dann wie einen Brief schreiben und den dann ablesen?
Mhm.
Oder ist es was Spontaneres?
Es kommt total drauf an. Also manche Sachen sind wahrscheinlich sogar vorgeschrieben oder man hat das Gefühl, das klingt jetzt total geschrieben. Aber das zieht sich auch ein bisschen durch, finde ich, dass es beides gibt. Wobei ich glaube, bei der Wachswalze, ich meine, vielleicht hören wir gleich in eine Wachswalze rein, in eine frühe, die ist von 1912. Mhm. Und das war ein Niederösterreicher, der ist in die USA emigriert. Aus Ulrichs ist er, also einem kleinen Dorf in Niederösterreich. Und er ist zurückgekommen, Mitte 20 war er und da war es 1912 und seine ganze Familie hat eben auf Wachswalze Grüße besprochen, die er mit in die USA genommen hat. Und diese Walzen, die Originalwalzen, sind auch in den USA in einem Archiv, also die haben wir nicht in unserem Archiv, leider, das kommt immer dazu. Mhm. Die sind dann halt dort, wo sie empfangen wurden, die Briefe meistens. Aber sie sind Public Domain in den USA. Und deswegen können wir sie auch hören und spielen und online stellen.
Okay.
Es ist eben eine sehr frühe Aufnahme, man versteht vielleicht erstmal gar nicht viel. Und ich würde sagen, wir hören nur in den Anfang hinein und ich sage dann, wenn es
knallt. Okay, aus welchem Jahr ist es nochmal?
Das ist 1912.
Okay.
Lieber Trude, ich grüße dich herzlich und mich freut. Jahre sind verflossen, seit wir unsere Geschichte fühlen nicht hören konnten. Denn dort hat es so bestimmt, dass uns das Wasser und Land so weit entfernt hat.
Hast du was verstehen können?
Wenig. Lustig.
Ja. Ich meine, okay. Ich finde, da ist sozusagen das Leiernde ein bisschen. Ich meine, zum einen hört man dieses Wachswalzengeräusch, die dreht sich halt, ja, und das hört man auch. Diese Umdrehungen, könnte man sagen.
Das hat man damals auch gehört. Das ist jetzt nicht, weil es alt ist.
Das glaube ich schon, dass man das auch gehört hat. Aber was, glaube ich, was man oft ein bisschen übersieht, ist, wenn wir das jetzt vom Laptop abspielen oder wenn man es beim Podcast jetzt in den Kopfhörern hört, dann hat man das Gerät nicht mehr dazu. Und ich glaube, man hört die Störgeräusche mehr.
Mhm.
Also wenn man es auf einem Phonograph heute hören würde, weil du siehst das Gerät, du siehst die Nadel, du siehst, wie das sich dreht, du kannst es, glaube ich, besser filtern. Also das ist mir einmal aufgefallen. Ich kann nur dazu anregen, es gibt das Phonomuseum in Wien.
Ja.
Und da kann man sich noch solche alten Wachswalzen anhören vor Ort.
Okay.
Das ist sonst fast nirgends möglich, weil das einfach so wertvolle Objekte sind, die zerstört werden natürlich bei jedem Abspielen durch die Nadel.
Die kann man nur einmal abspielen?
Nein. Aber bei jedem Abspiel wird es ein bisschen zerstört. Also die Nadel schreibt halt auch.
Ja, okay.
Und diese historischen Geräte haben nicht wie unsere heutigen Plattenspieler so einen ganz leichten Tonarm, sondern die haben halt sehr schwere Tonarme.
Mhm. Aber was sagt sie?
Okay. Lieber Bruder, spielen wir es noch einmal?
Ja. Lieber Bruder, ich grüße dich herzlich und mit Freude.
Ich grüße dich herzlich und mit Freude.
Jahre sind verflossen, seit wir unsere Geschwisterstimme nicht hören konnten. Denn Gott hat es so bestimmt, dass uns das Wasser und Land so weit entfernt haben.
Oh, okay. Das ist total poetisch.
Es ist total poetisch und es ist da halt auch schon wirklich das Thema auch unseres Projektes drinnen, in dem wir auch einen Fokus auf Migration haben. Oder vielleicht kann man sagen, es war auch mit der These verknüpft von Anfang an, dass es halt möglich ist, über solche gesprochenen Briefe Beziehungen aufrechtzuerhalten über geografische Distanzen hinweg.
Mhm.
Und das, finde ich, ist da halt sehr schön auch schon von ihr benannt, so früh, dass diese Geschwisterstimmen, die sie ja auch schon erwähnt, die konnten sich nicht hören und diese Sehnsucht ist da halt drinnen, die Stimme zu hören und das ist halt was, was mich interessiert in dem Projekt. Also was das bedeutet, warum es uns so wichtig ist. Oder irgendwie ist es eh klar, aber ich denke eben, es ist eine Versicherung der Beziehung, dessen, dass es die Person gibt, dass es die Beziehung gibt. Schon allein dieses, ich wollte nur deine Stimme hören, was wir heute auch kennen am Telefon. Dann setzt schon so eine Beruhigung ein. Und wenn halt ein Telefon nicht möglich ist oder sehr teuer ist, dann war das halt eine sehr gute Möglichkeit.
Weil es hat noch kein Telefon gegeben, oder? Oder wann gibt es das Telefon?
Doch, das gab es schon.
Okay.
Das gab es schon. Aber es war, ich meine, ich denke tatsächlich, das war zu den meisten Zeiten teurer als sich solche Briefe zu schicken.
Mhm.
Also auch in den, also wenn man so in die 80er Jahre zurückdenkt, das war, oder 90er Jahre, also das war einfach teuer, international zu telefonieren.
Ja.
Und wirklich lange, also auch die Schallplatten haben dann halt gehabt eine Seite so 4 Minuten, also waren jetzt auch nicht gerade lange. Mit dem Tonband hat man dann halt wirklich lange Nachrichten, Stunden, eine Stunde oder so besprechen können. Und bei den Kompaktkassetten, ich meine, es ist eigentlich nicht wirklich verwendet worden. Aber eine Kassette habe ich zum Beispiel, die ist 2 Stunden.
Mhm.
Eine Seite eine Stunde und die andere Seite eine Stunde. Wir haben sie wirklich voll besprochen. Oft war es dann so, dass man sehr schnell drauf kommt, dass das total anstrengend ist, eine ganze Kassette zu besprechen.
Mhm.
Und dass das mehrmals, also das nimmt man so mit in einer Woche und das ist ein richtiges Projekt, diese Kassette aufzunehmen und dann abzuschicken.
Mhm. Aber du meinst, dass die Leute dann so wie an einem Tag was drauf sprechen und dann 3 Tage später wieder einfach weitersprechen und so? Ja.
Genau. Also bei der Kassette kann man das ja auch ganz gut hören, also da hört man jedes Aus- und Einschalten.
Mhm.
Und also um das interessiert uns eben auch, also wie sich die Praxis dann verändert hat.
Mhm.
Bei der Kassette konnte man löschen und wieder aufnehmen. Das konnte man im Übrigen bei der Wachswalze auch schon. Also die konnte man einfach abschaben und wieder aufnehmen. Oder man hätte können eine Hälfte besprechen und später die zweite Hälfte. Also man konnte verschiedene Spuren machen.
Mhm.
Also es war eigentlich schon ein wiederbeschreibbares Medium und das macht natürlich viel aus. Bei der Kassette war es halt nochmal viel einfacher, also da drückt man halt einfach drauf und zurück. Aber wir machen ja auch Interviews mit Übergeberinnen, also die diese Praxis gemacht haben. Und da hören wir schon auch, dass dann halt gehört worden ist, kann ich das jetzt schicken oder nicht? Oder passt das für mich oder wird es wieder gelöscht?
Mhm.
Und ja, all das finde ich sehr spannend, was uns die Leute erzählen.
Es ist, ich finde es ja auch total spannend, sowas zu sammeln. Also ich frage mich immer, wenn ich dann sowas höre, oder ich habe mich in dem Fall auch gefragt, du hast es jetzt eh auch schon anklingen lassen, aber die Stimme hat ja sowas total Intimes. Also es ist ja auch ein Grund, warum ich Podcasts so mag, weil du einfach die Leute dann im Ohr hast. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich Podcasts wirklich jahrelang gehört habe und nie die Personen dahinter gesehen habe. Und dann habe ich mal ein Foto von jemandem gesehen und war so total entsetzt, wie normal diese Person ausschaut. Aber so ein so total amerikanischer Sunnyboy, wo ich totale Vorurteile gehabt hätte, eigentlich, gegenüber dieser Person. Und diese Stimme aber so vertrauter Freund einfach war oder ein Begleiter einfach in meinem Leben. Und dann denke ich mir, ihr habt es halt so, oder ich denke mir das eigentlich schon bei Briefen oder bei Tagebucheinträgen, wenn die irgendwo gesammelt werden oder ausgestellt werden, jetzt nicht von unbedingt berühmten Leuten, aber selbst von denen, ob die jemals, also was die dazu sagen würden, wenn die wüssten, dass ihre Stimme jetzt von irgendwelchen Leuten gehört werden, ihre Stimmen gehört werden, ja.
Ihre Nachrichten.
Ja, genau. Und ihre Nachrichten auch.
Ihre ganz privaten und persönlichen Nachrichten,
ja.
Nicht? Oder die nur für die Familie oder den Geliebten oder so gedacht waren.
Eigentlich, ja. Mhm. Oder die, genau, die mit dieser Intention halt aufgenommen werden. Oder ich schicke dir das jetzt und du sollst meine Stimme hören. Und dann ist das plötzlich im Museum. Oder wie geht es dir damit, wenn du dann sowas hörst? Oder ich will ja da gar keine moralische Diskussion aufmachen, sondern einfach nur, ich weiß nicht.
Ich denke da viel dazu. Also das eine ist, dass ich, dass es für mich ein bisschen zeigt, warum dieses Medium eben wirklich diese Funktion hatte, sich so nahe zu sein auf Distanz. Also das hat funktioniert, glaube ich. Weil die ganzen Alltagsgeräusche oder jemand geht durch seine Wohnung oder man hört die Waschmaschine oder wie jemand Geschirr abwäscht. Oder also sozusagen, das ist etwas, was, wo man sehr schnell in dem Raum ist. Oder man fühlt sich, wenn man dazu hört, man hat das Gefühl, man ist dort. Mhm. Man ist sich einfach sehr nahe. Auch wie du sagst, im Ohr oder umgekehrt eben, Ali Gedik hat uns auch Kassetten übergeben, der eben in den 70er Jahren, glaube ich, nach Österreich gekommen ist, aus der Türkei. Und er hat gesagt, in einem Interview auch, bei seiner Familie, wenn er die Kassetten nach Hause geschickt hat, dann ist die Familie herumgesessen und in der Mitte war der Kassettenrekorder. Und er war sozusagen wie als Kassettenrekorder halt in seiner Familie wieder.
Wow.
Oder umgekehrt, wenn er die Stimmen gehört hat, er hat gefühlt, er war wie wenn er dort war. Und dann war halt die Kassette wieder aus, dann war er plötzlich wieder allein. Also da gibt es auch diesen Cut. Aber jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von deiner Frage. Ich glaube, dass diese Frage auch ein bisschen beweist, wie intim das ist. Und ja, und das würde ich halt sagen, das ist etwas, was ich schön finde. Und nicht was, wovor ich Angst habe. Vielleicht ein bisschen so ausgedrückt. Oder ich bin auf der Suche danach.
Nach der Intimität.
Ja, also das finde ich sehr schön. Oder ich glaube, wenn man Liebesbriefe, ein Forschungsprojekt zu Liebesbriefen, ich meine, da kommt die Frage vielleicht auch, wie geht es ja damit um? Kann man sowas, kann man da so hineinschauen, was die anderen schreiben und getan haben? Ich finde es total spannend. Ich finde es sozusagen ein Ausdruck unserer Kultur. Oder dass es eine, sich sozusagen akustische Briefe zu schicken, Sprechbriefe, Hörbriefe, ist eine Kulturtechnik, Kulturpraxis, über die wir kaum was wissen. Also weil es ganz, ganz wenig Leute gibt, die sich das die sich diesem Thema angenommen haben. Es ist sogar schon vergessen, könnte man ein bisschen sagen. Also es weiß kaum jemand, dass es auch diese Tonbänder, also da gab es so viele verschiedene Produkte, die hießen zum Beispiel Living Letters oder andere Namen, die sind extra hergestellt worden, damit man sie sich per Post schicken konnte. Also wo dann wirklich die Verpackung war, eigentlich das Kuvert, wo Absender und Empfänger drauf gestanden ist, also was man ausfüllen konnte. Auch das, also wir machen halt von diesen ganzen Objekten auch Fotos, kommt alles in eine Datenbank. Also ich glaube, es ist sehr schön wird. ja, und deswegen finde ich es wichtig, sich das anzuschauen. Auch wenn es natürlich diesen Voyeurismus wahrscheinlich hat.
Ja, das ist ja auch das Tolle dran. Also das ist ja auch irgendwie das Faszinierende dran. Aber hast du, wenn du dann mal so einen Brief gehört hast, hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, so, wow, okay, das war mir jetzt zu, das war mir jetzt zu nahe oder das war mir zu, weiß nicht, das hätte ja, ich jetzt vielleicht jetzt nicht hören dürfen, oder?
ja, also das, vor allem, wenn man mit anderen Leuten zusammensitzt, zum Beispiel ein Close Listening macht und wir wissen noch gar nicht, was kommt und wir haben da eine Kommunikation von einem Liebespaar, die haben sich hin und her geschickt und wir sitzen da zusammen und mit den Mitarbeitern und so weiter und dann kommt auf einmal was sehr Intimes, also sozusagen, dass das unangenehm sein kann, vor den anderen vielleicht sowas jetzt gemeinsam zu hören und man ist dann verbunden durch diese akustische Spur, also sind da gerade alle dabei, dem zuzuhören. Mir fällt unter anderem auch ein, in dieser Korrespondenz sitzt sie mal in der Badewanne und spricht über das kleine schwarze Gerät. Also sie hat so ein kleines schwarzes Diktiergerät gehabt, wo sie drauf gesprochen hat. Und man hört das Wasser. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt sind wir schon sehr nah dran. Also sind wir mit ihr in der Badewanne, ja, und wo sie sozusagen in dieses Gerät spricht und flirtet. Diese Stelle hätte ich im Übrigen. Also ich habe jetzt eine kurze, ja.
Das heißt, wir wagen uns jetzt in unbekannte Intimitätswelten.
Dieses kleine schwarze Gerät hilft mir, meine Seele, mein Gemüt zu entspannen. Das Wissen, dass meine Gedanken, die ich hier jetzt niederspreche, sozusagen an die richtige Adresse kommen. Das gibt einem, nein, nicht einem, es gibt mir Zuversicht.
Das war jetzt ein Ausschnitt daraus, mhm. Ja, genau. Das ist eine Korrespondenz, die extrem, also da hat man das Gefühl, man ist in einem Film, wenn mhm. man dazu hört, wie die beiden. Also da hat man beide Stimmen.
Ihr habt quasi die Antworten immer auch drauf,
ein bisschen,
oder?
Also es sind die Kassetten, die bei ihr gelandet sind. Mhm. Sie ist in den 90er Jahren verstorben. Also das war Anfang der 90er Jahre die Aufnahme und sie ist an Krebs gestorben. Also sie ist mhm. dann plötzlich gestorben. Und ihre Schwester hat uns das übergeben.
Wow.
Die sozusagen sie auch 25 Jahre nicht gehört hatte, diese... Also die Kassetten hat sie sowieso noch nie gehört, aber sie hat sie eben damals übernommen, hat sie auch nicht getraut, hineinzuhören. Also das war auch zu intim, also in Bezug auf diese Frage oder sozusagen. Sie hat es dann auch in dieses kleine schwarze Gerät gegeben und die Stimme gehört und dann gleich wieder ausgeschaltet. Also für sie war dann, wie wir das dann digitalisiert haben und sie das dann wieder angehört hat vom Computer, mhm. war die Entfremdung sozusagen so vollzogen, dass sie sich's anhören konnte.
Mhm.
Also dass es am Computer ein Pfeil war, wo man draufklickt, war für sie was anderes, als wenn sie es von diesem Gerät irgendwie hört, von dieser Kassette.
Und wie kommt das dann zu euch, über die Schwester?
Also ja, weil wir Aufrufe gestartet haben. Also wir haben in verschiedenen Zeitungen, konnte man das lesen, wir haben halt Flyers haben wir gemacht
mhm.
und haben ein paar Briefe gekriegt, also einige Kassetten, Tonbänder, Schallplatten.
Und mit welcher Intention übergibt oder hat die Schwester das übergeben?
Ich glaube, sie hat gesagt, sie wollte das jetzt angehen. Also sie hat das gelesen im Kurier, einen Artikel darüber, über das Projekt und hat gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Weil sie es seit damals liegen hatte
mhm.
und sozusagen nicht wirklich angefangen. Also ich glaube, es war für sie auch eine Auseinandersetzung damit, mit der Stimme ihrer Schwester. Und wie sie es dann gehört hat, weil sie kannte diese Liebesbeziehung. Sie wusste, dass ihre Schwester mit dem kommuniziert, per Diktierkassette war das damals. Sie wusste, wie alles ausgegangen ist. Und sie hat aber gesagt, sie hat sich das angehört und das war wie im Film. Sie mhm. wollte immer wissen, wie es weitergeht.
Ja,
und es hat wirklich so einen Sog gehabt. Also ich glaube, es sind 5 Kassetten. Und eben auch, weil sie es hin und her geschickt haben, das ist halt manchmal auch passiert. Man spricht auf die eine Seite drauf, mhm. schickt sie hin und der andere spricht auf der anderen sozusagen die Antwort. Und somit sind dann beide bei ihr.
Mhm.
Und ihn haben wir noch nicht ausfindig gemacht.
Ach so. Weil,
also seine Stimme haben wir ja auch, mhm. weil von ihm gibt es auch schöne Beispiele, die ich jetzt aber nicht spiele.
Ja.
Ich würde ihn total gern finden und mit ihm drüber sprechen.
Mhm.
Also um diese Rechte auch zu klären.
Ja. Aber ihr wisst doch, wer die Person ist, oder?
Ich habe den Namen von der Schwester, aber deswegen habe ich den noch nicht gefunden.
Aber die Schwester wusste nicht, wie der heißt.
Doch, den Namen gibt's.
Ja, okay. Achso, du hast den Namen von, die Schwester hat dir den Namen verraten, jetzt habe ich es verstanden.
Genau, den Namen habe ich,
mhm.
aber sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm und weiß auch nicht, mhm. wo er ist. Und
ja. Und ist es eine schöne Liebesgeschichte? Es gibt kein Happy End, weil sie stirbt am Schluss, oder? Das ist sehr furchtbar.
Es ist furchtbar. Also die hatten eine Affäre. Mhm. Er war verheiratet, hat seine Frau verlassen, ist nach Wien gekommen. Dann hatten die eine Beziehung und dann hat sie ihn verlassen. Dann haben sie sich getrennt.
Und diese gesamte Zeit von der Affäre bis zur Beziehung, bis zur Trennung gibt es auf Kassette? Oder auf diesem Diktiergerät?
Nein, es gibt die Zeit, wo sie noch, also der Affäre.
Mhm.
Aber das ist schon über mehrere Monate. Also es gibt auch dann so Überlegungen, jetzt seine Frau zu verlassen oder die Entscheidung, sie doch nicht zu verlassen. Also man ist nicht, man hat ganze... Durch die Kassetten habe ich die Geschichte nicht erfahren, muss ich sagen. Also im Interview sind dann einige Sachen dann aufgeklärt worden.
Mhm.
Aber auf den Kassetten, man hört halt sofort die Intimität und eben eins der schönsten, was ich sehr schön finde, ist eben von ihm eine Kassette eigentlich, wo er sagt, diese Kassette dient jetzt dazu, dass sie zwischen hier und dort hin und her geschickt wird, damit wir uns alles sagen können, was wir uns sonst nicht sagen können oder was man am Telefon nicht besprechen kann und auch sozusagen... Er hatte da so wirklich eine Idee dahinter. Und das finde ich etwas, was auch für mein Projekt in Bezug auf die, warum man sich Kassetten spricht oder wenn man diese den akustischen Brief definieren will, sehr wichtig ist, dass der eben auf der einen Seite ein Gespräch ersetzt, das nicht mehr stattfinden kann oder das nicht stattfinden kann, weil man getrennt ist, aber auf der anderen Seite was Neues schafft. Eine Art und Weise, miteinander zu sprechen oder was zu vermitteln, zu kommunizieren, was man in einem normalen Gespräch gar nicht könnte. Also es wird der Rahmen geändert. Und durch das Ändern des Rahmens, da denke ich jetzt an die Psychoanalyse, die sozusagen, wo der Rahmen auch immer ganz wichtig wird, oder das Setting, ein Sprechen ermöglicht, was sonst eben nicht möglich ist.
Ja, es macht total Sinn. Jetzt muss ich darüber nachdenken, was du sagst. Aber ich kann das kann man super gut nachvollziehen. Weil natürlich, wenn du, ja, klar, eigentlich total logisch.
Es ist vielleicht jetzt ein bisschen, also diesen Vergleich meine ich jetzt gar nicht unbedingt, der akustische Brief kann das, was Psychoanalyse kann, das meine ich damit eigentlich nicht.
Nein, nein, aber dass der Rahmen sich ändert, also dass man natürlich anders über Dinge spricht, wenn man die Person, genauso wie man in Briefen manchmal andere Dinge sagen kann, als wenn die Person dir gegenüber sitzt.
Genau.
Oder dass halt auch so ein Ding ist, ja, dann schreibe ich dir halt einen Brief. Oder um all das zu sagen, ja, was man irgendwie nicht sagen kann, ja, vielleicht.
Ja. Ist natürlich auch viel, also interessant oft, dass dann zum Beispiel Fragen gestellt werden. Wie geht's dir? Manchmal sogar, dir geht's gut. Also als wenn die andere Person geantwortet hat. Das ist sozusagen das Imitieren eines Gesprächs. Oder man sagt, hallo, servus. Und also es ist schon sehr nah dran. Oder es gibt Vorbilder, ja, für das, wie das gesprochen wird. Ein Vorbild ist auch das Radio oder Hörstücke im Radio, die dann versucht werden oder imitiert werden ein bisschen.
Ja, ich kenne das auch von einer Freundin, die von ihrer Tante aus Kanada so Sprachkassetten geschickt gekriegt hat, als Kind.
Genau.
Wo sie dann irgendwie so versucht hat, Englisch beizubringen.
Aha.
Über die Kassette.
Ah ja.
Also dann.
Also es war zwischen Brief und Sprachkurs. Also
genau,
also
war schon so, ich glaube, es war schon noch so, hallo und wie geht's dir und sowas. Und dann aber auch so, okay, ich bringe dir jetzt bei, was weiß ich nicht, eben halt so ein paar englische Wörter.
Gibt es die Kassetten so noch? Also unser Projekt läuft noch, ja, bis April 26.
Ich werde es weiterleiten, ich weiß nicht. Ich kenne nur die Erzählung dazu, aber ja.
Ja, wir haben eben auch Interesse tatsächlich mit Leuten zu sprechen, die das damals gemacht haben. Manchmal auch, wenn es gar keine Kassetten mehr gibt, weil manchmal sind auch diese Erzählungen an sich irrsinnig spannend und der Verlust vielleicht der Kassetten. Also manchmal gibt es die Kassette eben nicht mehr oder niemand weiß mehr, wo das ist oder es ist irgendwo. Ja, das interessiert mich auch, dieses, weil wir vorhin auch gesprochen haben, es ist möglich, was zu sagen, was man sonst nicht sagen kann. Aber es ist auch, finde ich, diese Abwesenheit und gleichzeitige Anwesenheit auch immer irgendwie drinnen. Also, dass man jemanden herholt, indem man jetzt eine Kassette bespricht. Und so wie ich vorher vom Allegedig erzählt habe, dann ist das Ding aus, Kassette ist zu Ende und es ist sozusagen wieder totale Leere und totale Lücke da.
Gibt es noch etwas, was wir uns anhören wollen?
Ja, also vielleicht machen wir 1968. Da hast du vier, gell? Nehmen wir mal das dritte von oben.
Das ist die Tochter.
Genau, und das ist eine Kassette gewesen, auf der drauf steht, nur mit Bleistift geschrieben, ich glaube, Mama, August, ja, 1968. Und wir haben dazu keine, also ich habe mit der Person gesprochen, die das der österreichischen Mediathek übergeben hat, und er weiß nicht, wer das ist.
Nein, aber woher kommt die Kassette dann?
Also es kommt von, es sind, glaube ich, von seinem Cousin gewesen, die meisten Kassetten, die er übergeben hat. Und darunter waren auch gesprochene Briefe, auch welche, die er kannte oder wo er halt die Protagonistinnen kennt. Aber diese konnte er nicht zuordnen. Und deswegen haben wir nur die, also das haben wir bei einigen, auch bei Briefen, die wir halt im Archiv finden, wo wir manchmal gar keine Übergeber mehr haben. Dann wissen wir halt, wir haben nur die Information, die auf der Kassette steht oder auf der Platte steht oder die akustische Spur. Und genau.
Okay, dann hören wir uns das mal an.
Well, Mommy. Mama Ivy has to get some batteries for the tape recorder. So we don't know how it's going to hold up. But at any rate, we're having fun. And
yeah. 5 batteries. I got my orders.
Oh, goodness. It's really difficult to fill up a tape. I never realized how difficult it was. Now I know what you must go through. But being that I am in a good mood tonight and I feel, for some strange reason or other, I feel that you're right here in the house with us. I'm happy. And, oh, I don't know. I'm really happy. Gee, I feel like singing and dancing and, wow, doing almost anything under the sun. Right now, I'm going to try and sing another song for you. I just want you to know that I'm happy. Well, I miss you, of course, but, well, I'm happy to be alive. That's one good thing, at any rate.
Ja, bis hierher hatte ich es vorgeschlagen.
Mhm.
Ich meine, ich glaube, sie fängt jetzt auch noch zu singen an, hat eine sehr schöne Stimme.
Mhm.
Aber bei der Kassette war tatsächlich so, dass sie zusammen mit ihrer Oma, die eben auch die Mutter ist, von der Mutter der Tochter. Kompliziert, oder? Mhm. Also es ist Großmutter, Mutter, Tochter.
Mhm.
Und die Mutter ist in Wien.
Ja.
Und Großmutter und Enkelin sind in New York in den USA.
Mhm.
Und die schicken diese Kassette.
Ja.
Und dann beginnen die zu singen und zu sprechen. Und das ist dann eben schon die zweite Seite. Und wo sie dann eben sagt, ja, ich habe das Gefühl, du bist hier bei uns.
Mhm.
Ich bin glücklich.
Mhm.
Ja, auf das wollte ich hinaus.
Aber niemand weiß, wer die zwei sind. Weil das müsste man doch wissen in der Familie, wenn Leute in die USA ausgewandert sind.
Ich glaube nicht, dass die verwandt sind mit dieser Familie, die das letztlich übergeben hat. Also sehr sicher sogar nicht.
Mhm.
Und es gibt nur einen Ernst, der wird angesprochen, der wahrscheinlich aus Wien ist. Und die Tochter, die kommt aus den USA und die ist nach Österreich ausgewandert zu ihrem Ernst. Also wir haben ja Vornamen.
Ja.
Und wie diese Kassette in diesen Familienbesitz gekommen ist,
weiß man nicht.
Weiß man nicht.
Lustig, ja.
Wir haben viele Briefe, von denen wir nur nicht den Kontext kennen.
Ja.
Oder den Kontext nur erschließen können von dem, was uns überliefert ist. Deswegen finde ich allerdings, es ist nur so ein kleiner Zwischensatz, wichtig, die Objekte immer mit aufzuheben. Weil viele Archive halt sagen, okay, wir digitalisieren unsere Bestände und das Originalobjekt brauche ich dann gar nicht mehr. Weil man es natürlich fotografisch komplett erfasst, hat man das dann noch dabei. Aber auch die Möglichkeiten, was zu digitalisieren, verändern sich. Also vielleicht kann man es auch später noch was herausfinden, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Aber wäre das alles nicht mehr da, nur von der akustischen Spur, also dass dann halt jeder Zeichen mit Bleistift aufgeschriebene Notiz wichtig, um was einzuordnen.
Ja, oder das glaube ich, so wie du das vorhin auch gesagt hast, dass das was tut, wenn man es in dem Gerät hört, in dem es produziert worden ist. Also, dass man dieses Material irgendwie mitbegreift.
Ja, also eben bei den Schallplatten, ich weiß nicht, ob du so eine jemals gesehen hast, oder das ist auch das Wissen ganz wenige, dass man eben zwischen den 30er und 50er Jahren Schallplatten selber schneiden konnte. Also halt selber, selten zu Hause, aber das war schon ein Medium, ein mögliches. Und wenn die dann halt auf dem Plattenspieler liegt und sich dreht, dann hast du einfach diese Geräusche, die der Plattenspieler macht und die Platte macht, die verstehst du sofort. Und dadurch kannst du sie irgendwie besser rausfiltern. Du hörst sie trotzdem, aber du hörst, sie stören nicht so, wie wenn ich es vom Laptop abspiele.
Mhm. Ja.
Und natürlich klingt auch der Raum, es klingt das ganze Gerät im Raum nochmal ein bisschen anders. Also ich liebe es total. Ich finde es total schade, dass wir viele Sachen eben gar nicht spielen dürfen, weil sie eben beschädigt werden.
Ja. Ja, ja, weil es halt auch was tut damit, dass du, ich weiß nicht, selbst bei einer Kassette, oder, dass du dann halt einfach so vorspulen musst und dann gibt es dieses Geräusch zum Vorspulen und dann...
Genau.
Das hat ja, das schon so eine eigene noch, Qualität.
Das ist super, oder? Also, ja. Dass ich das Stopp drücke oder wie, dass das Drücken an sich irgendwie Spaß macht, oder? Mhm. Und, oder das Verstehen von diesen Zeichen, das ist ja auch heutzutage gar nicht mehr für unsere Kinder selbstverständlich. Das Play-Zeichen oder das Stopp-Zeichen oder Pause-Zeichen, ja, das gibt es ja noch oft, aber ja.
Hast du selbst begonnen, Briefe zu schreiben, nachdem du das Archiv begonnen hast aufzubauen oder zu sprechen?
Nein, habe ich nicht. Also ich habe einmal was, eine Kommunikation begonnen, die dann nicht wirklich weitergegangen ist. Das war so ein Versuch. Ich kenne es total, das ist ja eh auch was, was in den Briefen total oft vorkommt, so, dass man dann vor dem Mikrofon ist und was soll ich denn jetzt sagen und ich weiß ja gar nicht. Also man will irgendwie was sprechen, man will in die nah sein oder in Kommunikation treten und schafft es dann irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder das habe ich auch total, also habe ich total gemerkt. Wie ich da anfangen sollte, was zu schreiben, ich habe es dann mit dem Handy, also zu sprechen, versucht, dass es mich total nervös gemacht hat.
Mhm. Ja. Was ich mich auch schon immer frage und was du vielleicht beantworten kannst.
Ja.
Wenn man so alte Briefe liest von Leuten, so vom Beginn des 20. Jahrhunderts, dann hat man das Gefühl, dass diese Sprache, die die da verwenden, so wahnsinnig geschwollen und so literarische Sprache ist. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ob die Leute damals so miteinander kommuniziert haben oder ob das einfach diese Form war, ich schreibe und deswegen schreibe ich halt so geschwollen, würde man heute sagen.
Mhm. Ja, zu dieser Frage könnte ich dir wieder eine andere geben.
Ja, okay.
Und zwar, ich zeige es dir hier, ja.
Mhm.
Das wäre der Brief. Ab Minute 13. Mhm.
Aber wir nennen den Namen nicht.
Wir nennen ihn jetzt nicht.
Ja.
Also da war jetzt schon 3 Minuten. Wien statt meiner Träume. Also das ist jetzt das Ende. Es sind 4 Minuten. Also wir hören es uns an. Vielleicht musst du was rausschneiden dann.
Ist das Teil der Musik?
Das ist Teil dieses Tonbandbriefes aus den 60er Jahren. Aus den USA nach Wien.
Aus den USA nach Wien? Nicht umgekehrt?
Nein.
Good evening, oder wie sagt man auf Deutsch, guten Abend. Verzeihen Sie, kann ich hereinkommen? Sie kennen mich zwar nicht, ich habe nur 5 Minuten von Ihnen entfernt gewohnt. Das war vor 29 Jahren. Ich habe damals mit Ihrer Freundin zusammen gewohnt. Dann habe ich einen kleinen, unfreiwilligen Ausflug gemacht und seither habe ich so viel von Ihnen gehört, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns ziemlich gut kennen. Wir haben uns mit dem Lied Wien, Stadt meiner Träume, ein bisschen in den richtigen Mut gebracht. Wir wollen mit Ihnen plaudern und alles erzählen, was wir machen. Bevor Ihre gute Freundin hier zu Wort kommt, will ich zuerst Ihnen danken, dass Sie zu meinen Eltern so nett waren. Und mein Vater hat mir oft geschrieben, wie herzlich Sie waren. Ich werde später wieder mit Ihnen sprechen. Na, hier kommt Fritzi.
Ja, hier bin ich. Hey, Fritzi. Hallo, Mitzel, Leo und Christel. Wie gern möchte ich zu Tradl und Kurt auch Hallo sagen. Warum sind sie nicht mit euch und haben auch zu mir gesprochen? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, und ich hoffe nur, dass ich alles gut in Deutsch sagen kann, was ich euch sagen möchte. Vor allem vielen Dank für euren Brief, den ich leider so lang unbeantwortet gelassen habe. Und jetzt dieses,
Weiherekorder.
Das ist kein Weiherekorder. Ein Bandel, wie hat die Witze das gesagt? Ein Bandel, hat sie gesagt.
Ein Tonband
gekommen ist, war die beste Idee. Wer hat denn eigentlich diese Idee gehabt? Alles ist so wunderbar zusammengestellt. Das Einzige war, dass wir bis jetzt es nicht hören konnten, weil wir selbst keinen Apparat haben, um es zu spielen. Wir waren bei meiner Freundin in New York zu Silvester und die haben so einen Apparat und da haben wir das gehört. Und wie Christel gesagt hat mit den Taschentüchern, sie hat recht gehabt. Ich war sehr aufgeregt und musste weinen.
In der Zwischenzeit weint sie schon wieder. Na, ich muss sie ein bisschen zum Lachen bringen, damit sie weiterreden kann.
Du bist der Trottel.
Das ist, ich glaube, vorhin habe ich dir erzählt davon, noch nicht während wir hier jetzt aufgenommen haben. Das ist der Brief, der eben von der jüdischen Familie kommt. Das jüdische Ehepaar, das in den 60er Jahren einen Tonbandbrief an die Freundin nach Wien schickt. Und es sind 38, sind die geflohen in die USA. Und er spricht von einem unfreiwilligen Ausflug, den er da machte. Also da haben wir manchmal auch bei Lehrveranstaltungen auf der Uni dann Close Listenings gemacht und geschaut, was kommt. Also was höre ich, wenn ich nur diese Sequenz höre, was kann ich da schon verstehen? Mhm. Oder was gibt es für Assoziationen?
Ja.
Und ich finde, da ist schon sehr viel drinnen. Also das kommt oft meistens die richtige Auflösung ein bisschen. Oft ist es halt auch wirklich so, dass einer in der Familie dann irgendwie die ganze Familie abgrast und von allen eine Aufnahme macht, damit die Grüße schicken.
Mhm.
Und so hat man dann oft auch mehrere Familienmitglieder auf einem Brief, und wir, die jetzt den Kontext nicht haben, können nicht viel verstehen, außer diese Zwischentöne, die wir dann halt schon verstehen,
ja,
was da sonst alles passiert, was wir vielleicht selber gar nicht in Worte fassen können, was wir alles hören.
Mhm. Was ist denn deine wissenschaftliche Aufgabe? Weil das ist ja auch eine sehr, sehr lustig emotionale Aufgabe, rauszufinden, wer die sind und in welchem Verhältnis die dazu stehen. Aber was ist die Wissenschaft, die da dahinter steckt?
Ja, ich möchte zum einen als Historikerin dokumentieren, indem wir auch diese Sammlung machen. Geht es so ein bisschen darum, überhaupt sammeln, dokumentieren, archivieren, dass es da ist für andere Forschungsprojekte. Also wir haben eben so eine große Auswahl an verschiedenen Kontexten, dass ich nicht alle Briefe, die wir in unserer Sammlung haben, auch wirklich intensiv irgendwie beforschen kann. Aber was ich möchte den gesprochenen Brief definieren können. Was ist das eigentlich? Und was zeichnet ihn aus? Also sozusagen der veränderte Rahmen eines Gesprächs zum Beispiel, welche Momente sind das, was sind seine Funktionen, wozu ist er da. Aber was mich persönlich oder emotional wahrscheinlich selber so fasziniert hat an dem Thema, ist schon, wie schafft er es, dass das so emotional wird. Also auch wir hören fremde Menschen, sie sind uns so nah, so schnell, dann lacht jemand und man muss irgendwie mitlachen, oder ja, dann sagt sie, du bist der Trottel und haut irgendwie auf den Tisch wahrscheinlich, oder das alles wackelt, oder zu ihm. Warum ist das so emotional? Die Stimme und gerade die Stimme, und da bin ich dann ein bisschen auch eben mit der psychoanalytischen Theorie dran oder versuche das damit ein bisschen zu erklären, warum ist eine Stimme so nah, von der wir eben, die gerade vom Körper getrennt ist. Also die Tonaufnahme, das war ja sozusagen ein Riesending, dass man plötzlich die Stimme wirklich vom Körper trennen konnte. Oder man kann sagen, es war ein Jahrhundert Jahre alter Wunsch, das zu schaffen. Und dann ging es auf einmal. Es ging relativ einfach, muss man sagen. Die Schallwelle in einen Trichter, eine Membran bewegt sich und sticht, also schneidet in den Wachs. Mhm. Also auch so, warum hat man so lange gebraucht, das rauszufinden? und das interessiert mich. Mhm. Dazu möchte ich gern was Schönes antworten können, was Plausibles. Da bin ich ein bisschen, oder das ist so meine Aufgabe. Aber schon nach dem akustischen Brief natürlich in seinen, in der Veränderung, in der Entwicklung, mit den Jahren, mit den verschiedenen technischen Möglichkeiten. Die Technik hat sich sehr geändert. Was hat das wieder gemacht? Wie hat das auch den Brief verändert?
Und hast du schon Antworten?
Ja, also ich finde, mit Psychoanalyse kommt man weit.
Ja?
Also eins wäre, wenn man über Akusmatik nachdenkt, das ist sozusagen eine akusmatische Stimme, ist eine Stimme, die, das kommt aus der Filmwissenschaft, glaube ich, eher, die, wozu man keinen Körper kennt im Film, die Stimmen aus dem Off. Mhm. Und da gibt es ja manche Filme, die ganz viel damit funktionieren.
Die so eine Erzählstimme zum Beispiel drüber haben.
Genau.
Oder?
Mhm. Ich finde, bei dem Film kann man sich das auch nochmal gut vorstellen. Und wenn wir die Stimme, das erste Mal eine Stimme hören, sind wir im Bauch unserer Mamas. Und da haben wir auch keinen Körper dazu. Also unsere Urerfahrung mit Stimme ist eigentlich eine, die Stimme und Körper als eine Einheit erst irgendwann später zusammenbringt. Mhm. Also unsere erste Erfahrung ist eigentlich mit Stimmen, die eben irgendwie von draußen kommen und keinen Körper haben, den kennen wir noch gar nicht oder können wir uns noch gar nicht vorstellen. Das eine, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wieso uns das so trifft oder wieso uns das so berührt.
Ja.
Und auch in dieser Vorstellung ist es eine Verbindung von zwei Welten. Also das ist jetzt genau die Frage, wie weit möchte man gehen, aber bei mir jetzt auch mit Migration und Sound und so, das ist auch eine Sound, die akustische Ebene kann sozusagen diese Grenze überschreiten irgendwie. Und das ist in dieser Erfahrung auch so. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, die da miteinander verbunden werden über die Stimme oder über das Akustische.
Mhm. Es gibt ja auch so eigene Sounds. Ich glaube, das hat auch irgendeinen Begriff, das habe ich irgendwann anders mal gehört, dass so Städte zum Beispiel eigene Sounds haben. Und wenn du das hörst, bist du dann einfach sofort dort.
Mhm,
ja. Oder das aktiviert irgendwas anderes im Körper als jetzt ein Geruch, kann, glaube ich, was Ähnliches bewirken.
Mhm.
Aber ein Bild ist einfach so irgendwie anders abgekoppelt vom, ich weiß nicht, von so einer körperlichen Erinnerung, oder?
Ja, ja.
Ja.
Genau, das ist sowas, woran ich denke. Und das andere auch jetzt Psychoanalytikerinnen, die zur Stimme gearbeitet haben und sozusagen die Susan Maiello hat es in den 90er Jahren Sound Object genannt. Also dass die Stimme für eben das Ungeborene sozusagen das erste Objekt ist, das manchmal da ist und manchmal nicht da ist. Und auch wo man schon sowas wie eine Sehnsucht oder Abwesenheit, Anwesenheit lernt, so eine Urerfahrung davon hat, was dann später die Brust wird, sozusagen, die ja ganz wichtig ist in der psychoanalytischen Theorie. Und sozusagen die Stimme wäre das vorher schon, ja. Und ich glaube, in die Richtung geht's. Ist ein bisschen weit weg dann vom gesprochenen Brief, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder nah, ja, weil das ja auch, man schickt sich da die Stimme und
Und meinst du nicht auch, dass es vielleicht eine sehr viel einfachere Erklärung gibt? Im Sinne von, vielleicht ist es ja auch beides gleichzeitig, aber ich finde es total schön, was du sagst. Was ist so, okay, ja, eher so Psychoanalyse eben. Aber dass man, weil ich denke mir immer, eben so gerade mit Podcasts, warum finde ich Podcasts so toll, jetzt im Vergleich zu YouTube? Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht dann so Gesprächen zuschauen. Es gibt andere Leute, die mögen das lieber, aber weil ich dann auch immer so eine Vorstellung zu diesen Menschen habe. Die sind mir irgendwie näher dadurch, dass sie mir entfernt, dass ich kein Bild von ihnen habe. Aber meine Erklärung ist immer, mein Hirn macht dadurch halt eine eigene Erklärung dazu und ist deswegen geforderter. Und deswegen braucht es irgendwie mehr Konzentration in Wirklichkeit. oder
ich find's
so.
Ich finde es auch irrsinnig schön, also sozusagen einfach zu hören über die Kopfhörer Stimmen. Oder du hörst ja eben die Stimme, aber du hörst auch irgendwie die Geräusche oder vielleicht das eine oder andere Kuli oder so auf Schreibtisch. Aber was war das schon eine alternative Erklärung?
Na, weiß ich nicht. Aber meine alternative Erklärung, total unwissenschaftlich, wäre zu sagen, dass das Gehirn muss sich irgendwie anders anstrengen. Also es wird irgendwie anders gefordert, als wenn man Bild und Ton gleichzeitig hat. Wenn man nur den Ton hat. Aber das ist jetzt auch keine Erklärung, warum der Ton jetzt intimer wirkt als ein Bild.
Ich glaube, er ist, aber das ist auch, also nicht wissenschaftlich unbedingt, aber er ist nicht so abgegrenzt. Also die Schall, also der ist im Raum, die Schallwellen. Oder das geht ja auch sehr tief. Wobei man könnte es auch sagen, das Bild im Auge geht sehr tief bis ins Gehirn oder so.
Ja, vielleicht ist es doch mit dem, hat die Psychoanalyse da doch recht.
Du kannst dich weniger davon abgrenzen.
Ja.
Ein Bild, da kannst du irgendwie doch noch entscheiden hinzuschauen, wobei das Bewegtbild auch schwierig ist. Das zieht auch alle an. Aber wo du bist und wo der andere ist, ist beim Bild leichter voneinander zu trennen als beim Ton.
Ja.
Also assoziiere ich schon wieder so im anderen Sein oder so.
Mhm.
Also mit dem, wenn du Kopfhörer aufhast, hast du das Gefühl, das sind ja Stimmen im Kopf oder auch Musik. Das ist ja was dann in dir drinnen irgendwie. Auch anders als ein Bild.
Mhm.
Aber das, ja.
Mhm. Ja, schön. Okay, ein letztes noch und dann
Eins zum Abschied.
Ja, gibt's eins, das zum Abschied?
Willst du was Trauriges oder was Lustiges?
Schau, da steht bei einem Verabschiedung. Ist das traurig? Das ist so, das 1, 2, 3, 4. von oben. 1968, Verabschiedung.
Das ist die Tochter, die wir schon gehört haben. Wollen wir die zum Ende hören?
Ja.
Vielleicht geh einfach zufällig so in die, hören wir uns die letzte Minute an.
Mhm.
You know, in about 10 years from now, we'll probably be flying to the moon. And, well, you know, that's life. Hey, Mommy, do you sing that song by Frank Sinatra? If you need the words or if you want the record, let me know, because I'll get it for you. I like the record. And I think it would fit well with your past experience and, you know, that's like your repertoire. So says my grand-mère. Okay. Good night, Mommy. I love you. God bless. And be good. Good night, Ernst. I love you. And to Sati and Sean and my love to all of Vienna. Good night.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Kann man das irgendwo, gibt es irgendwas, was man digital hören kann?
Also wir machen die Datenbank.
Mhm.
Also bleibt dran. Wir haben eine Homepage, da wird es auch angekündigt, sonime.at. Und es gibt die österreichische Mediathek und das Phonogrammarchiv und die haben auch Archivalien.
Mhm.
Und man kann auch nach Sonime fragen und fragen, ob man was hören kann. Oder man kann sich an uns wenden, an mich wenden. Wenn man eine Idee hat, was zu machen, was Künstlerisches, ein Forschungsprojekt. Also es gibt, wir haben so viel Material, so viel schönes Material.
Mhm.
Es muss unbedingt was damit gemacht werden.
Ja, cool. Danke, danke.
Danke dir.
Baba.